Ja, ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen kennt, wenn Männer in der Schweiz zusammen sind, dann irgendwann im Lauf des Tages kommen sie auf das Thema Militärdienst zu sprechen. Die Frau nervt das dann, da kann man die alten Geschichten auspacken. Ja, der Apostel Paulus, der war wohl kaum im Militär. Also ich denke es absolut unwahrscheinlich und trotzdem benutzt Paulus viele Begriffe, die auch in der militärischen Sprache stark verwurzelt sind. Und so beginnt unser heutiger Predigttext mit solch einem Wort oder mit solch einem Bild. Paulus beginnt in Kapitel 4, Vers 1, steht fest in dem Herrn. Gemeint ist zur Zeit, als er Paulus schreibt, mit diesem Begriff unter anderem, wenn ein Soldat im Kampf, dann wenn es hart wird, nicht aufgibt, sich nicht einschüchtern lässt, nicht davonläuft, sondern mit innerer großer Zuversicht dem Feind entgegenhält, bis der Sieg errungen ist. Steht fest in dem Herrn, müsst ihr uns vorstellen, hat Paulus so Soldaten vor sich, die dem Feind widerstehen. Und es ist so viel damit gemeint, wie bleibt standhaft im Glauben. Der Apostel Johannes hat in der Offenbarung einen etwas anderen Begriff. Er spricht dort vom Überwinder. Und das genau ist gemeint. Paulus ermutigt uns, Überwinder zu werden, im Glaubenskraft standhaft zu sein. Und im Prinzip packt er wirklich am Ende oder greift er am Ende dieses Briefes so in einer Aneinanderreihung von Imperativen, von Aufforderungen, doch auf das zurück, was er während des ganzen Briefes an Fundament gelegt hat. Wir sehen dann eigentlich in der Folge von diesen Versen, dass Paulus über Verhaltensweisen oder auch Charaktermerkmale von Überwindertypen spricht. Vielleicht erwartest du jetzt so Attribute wie Durchhaltewillen, Belastbarkeit, Heldenmut, Resilienz, Work-Life-Balance oder weiß ich was alles, also die ganzen modernen Dinge. Und es mag überraschen, dass Paulus mit ziemlich banalem Zeug da kommt. Und zwar, das hört sich so überhaupt nicht nach geistlichem Superman und geistlicher Superwoman an. Zum Beispiel, Überwindertypen achten auf versöhnte Beziehungen. Boom. Hoi. Überwindertypen achten auf eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Überwindertypen achten auf ihre Gedanken. Überwindertypen haben Überwindertypen als Vorbilder. Und das war es dann auch schon. Also ich probiere das Ganze jetzt noch ein bisschen auszuführen und dann haben wir hoffentlich irgendwie etwas gelernt oder zumindest etwas neu in Erinnerung gerufen. In Kapitel 1, Vers 27 führte Paulus im Philipperbrief ein interessantes Bild ein. Und zwar ermutigt er dort die Christen, einmütig zusammenzustehen und Schulter an Schulter im Glauben zu kämpfen. Nicky Gamble, er hat ein Buch geschrieben über den Philipperbrief und er sagt, Paulus hat mit allergrößter Wahrscheinlichkeit da wieder ein militärisches Bild vor Augen, nämlich das Bild einer griechischen Phalanx. Die Griechen haben diese Militärformation entwickelt und die Römer, die Deutschen nennen sie die römische Schildkröte. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, damit ihr es noch ein bisschen vorstellen könnt. Ich hoffe, das kommt jetzt. Genau, wir kennen das vielleicht von Asterix und Obelix, aber das war wirklich in der damaligen Kriegsführung ein ganz, ganz ernstzunehmendes Ding. In Achterreihen in der Regel haben sich Soldaten aufgestellt, in der Breite 8 und in der Länge 8. Und sie haben in sehr geschickter Art und Weise mit ihren Schilden wie ein gesamtes gepanzertes Unternehmen gebildet. Was in diesem Bild fehlt, ist, dass die Griechen diese Langspieße hatten, die dann zwischen den Schildern hervorkamen und praktisch die Feinde aufgespießt haben, während sich die gepanzerte Mannschaft da verstecken konnte und vor Pfeilen und Wurfgeschossen und weiß ich was, so eigentlich sicher sein konnte. Mit dieser Methode hat Philipp von Makedonien die Stadtstaaten Griechenlands vereinigt und er hat mit dieser Methode die Stadt Philippi erobert. Also das ist ein Bild, das war in Philippi bekannt. Und in dem Sinn sagt Paulus, zusammenzustehen als Christen, das ist ungefähr so. Da müssen wir die Reihen schließen, Schulter an Schulter. Da darf nichts dazwischen kommen. Und wenn da jemand ausgefallen ist, wenn da irgendjemand verletzt wurde, dann trat ein anderer an diese Stelle. Ein solches Zusammenspiel, solche gelebte Einheit bedingt, dass wir auf unsere Beziehungen achten. Bedingt, dass wir auf unsere Nächsten links und rechts neben uns achten und dass wir ein eingespieltes Team sind. Und genau hier gibt es in Philippi ja ein Problem und das war mitunter auch ein Anlass für diesen Brief. In Philippi gibt es nämlich Knatsch in der Gemeinde. Knatsch ganz besonders zwischen zwei Frauen. Nicht, weil Frauen grundsätzlich konfliktreich sind, könnten auch zwei Männer sein. Wir sind ja Gleichberechtigung hier. Wir wissen nicht ganz genau, warum diese zwei Frauen Streit haben miteinander. Offenbar scheint es nicht um ein Lehrthema zu gehen, denn Paulus behandelt hier, um diesen Konflikt zu lösen, kein Lehrthema. Wahrscheinlich war es ein persönlicher Konflikt zwischen Evodia und Syntyche. Das kann so viele Auslöser haben. Vielleicht war es Eifersucht, vielleicht war es eine Enttäuschung, vielleicht hat sich die eine von der anderen verraten gefühlt. Es gibt ja so viele Gründe, um wirklich miteinander in die Haare zu kommen. Ich glaube, ganz oft sind die Konflikte in der Gemeinde und das, was uns trennt und das, was uns spaltet, gar nicht in erster Linie Sachkonflikte oder Lehrkonflikte, sondern es sind auf der Sachebene ausgetragene persönliche Konflikte. Noch wichtiger ist die Ursache und die als die Ursache sind die Auswirkungen. Ungelöste Konflikte können unser Glaubensleben blockieren, schwächen und uns sogar von Jesus Christus wegführen, aus seiner Gemeinschaft wegführen. Deshalb gibt es für Paulus nur eine Möglichkeit, Konflikte müssen angepackt werden. Spaltung muss versöhnt werden. So schreibt er, ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Also aus diesem Umstand, dass Paulus diese beiden Frauen öffentlich ermahnt, schließen wir auch daraus, diese beiden Frauen hatten eine wichtige Rolle, eine prägende Rolle in dieser Gemeinde. Man geht davon aus, dass sie Hauskreise geleitet haben, Hausgemeinden und dass sie von Paulus hier so öffentlich ermahnt werden, macht eigentlich den Eindruck, dass sie eine Leitungsfunktion hatten. Denn das ist ganz typisch, dass Leiter auch öffentlich ermahnt werden. Das wäre jetzt so, wenn jetzt der Gust hier an uns schreiben würde und der Vitus liest hier heute Morgen vor, liebe Gemeinde in Philippi, ermahnt bitte den Daniel und den Toffi und den Lukas, die sollen sich jetzt endlich ihre Konflikte mal bereinigen und zusammenstehen, auf ein Ziel hingehen und gemeinsam Jesus dienen, denn sie haben doch alle den gemeinsamen Herrn. So ungefähr wäre das. Also so ist der Brief in Philippi angekommen. Und Paulus zeigt hier gerade zwei wichtige Schlüssel zur Konfliktlösung. Erstens sagt Paulus, sie sollen sich ganz auf das gemeinsame Ziel ausrichten. Ich glaube, wenn wir das Ziel aus den Augen verlieren als Gemeinde, das Ziel, das Jesus uns vor Augen gemalt hat, das ist auf einmal die Berufung in die Ewigkeit und das andere ist die Berufung unseres Auftrages hier auf dieser Erde. Wenn wir diese Dinge aus den Augen verlieren, dann ist Konflikt der Normalfall. Weil dann geht es am Ende um mich und um meine Vorlieben, meine Gedanken, um meine Ideen. Deshalb, Konflikte können nur gelöst werden, wenn wir uns ausrichten auf das Ziel, auf Jesus, auf die Ewigkeit und auf den gemeinsamen Auftrag. Das Zweite, sagt Paulus, sie sind doch beide, stehen doch beide im Buch des Lebens. Das heißt, sie sind beide Kinder Gottes. Hey Mann, hey Frau, wir sind eine Familie. Du kannst zwar hier in dieser Gemeinde oder auf dieser Erde einem Mitchristen aus dem Weg gehen, aber ich kann dir eins sagen, in der Ewigkeit holt er dich ein, da bist du eine ganze Ewigkeit mit ihm zusammen. Das ist die Wahrheit, die Paulus hier sagt. Also deshalb macht es Sinn, sich hier und jetzt zu versöhnen. Das geht natürlich viel tiefer, denn dass wir im Buch des Lebens stehen, heißt, Jesus hat für dich und für mich bezahlt. Jesus hat für Evodia diesen Preis bezahlt. Wir singen so ein Lied mit jedem Atemzug am Kreuz, oder? Und dann wenden wir das auf uns an. Ich bitte uns, wenden wir das heute Morgen einmal an auf unsere größten Kontrahenten. Mit jedem Atemzug hat Gott den Mensch geliebt, der mir gerade auf dem Fuß steht. Mit jeder Träne hat er für ihn geweint, auch wenn er mich gerade ärgert. Das möchte Paulus hier zum Ausdruck bringen. Unversöhnlichkeit hat keinen Platz in unserem Leben. Denn Jesus hat sein ganzes Leben hingegeben, um uns mit Gott, dem Vater und miteinander zu versöhnen. Ich habe hier ein Buch mitgebracht, das mein Vater hat seine Jahrzehnte, die er als Seelsorger gearbeitet hat, in Büchern zusammengefasst. Und er beschreibt hier die Situation von zwei Frauen, die bei ihm in der Seelsorge waren. Eine Mutter und eine Tochter. Sie waren so gnadenlos zerstritten, dass sie seit Jahren kein Wort mehr miteinander sprachen. Nun sind diese beiden Frauen zum Glauben gekommen. Unabhängig voneinander, aber durch die gleiche Gemeinde. Und nun saßen diese beiden Frauen Sonntag für Sonntag im selben Gottesdienst, unter derselben Predigt und haben nicht ein Wort miteinander gesprochen. Und irgendwann wurde jemandem aus dieser Gemeinde, aus dem Umfeld dieser Frau zu bunt und sie sagte, hey, jetzt müsst ihr einfach mal in die Seelsorge. Das Ding müsst ihr anschauen. Als Christen könnt ihr so nicht leben. Ihr müsst einen Weg zur Versöhnung finden. Und so kamen sie in die Seelsorge und mein Vater nahm sich Zeit und er schreibt dann dort, von 22 bis 24 Uhr saßen wir zusammen und die beiden haben sich 2 Stunden lang mit Dreck beworfen. So, dass sie aussahen wie die Jungen nach dem St. Gala Open Air, bildlich gesprochen. Die haben sich einfach alle Schande gesagt und mein Vater versuchte immer wieder zu intervenieren, hat alles nichts genutzt. Irgendwann wurde er autoritär und sagte, Schluss, jetzt ist genug. Jetzt hört ihr beide auf zu streiten und wir gehen zusammen unter das Kreuz auf die Knie. Mit einem Moment war es sonderbar still und widerspruchslos folgten mir die beiden Frauen. Sie knieten nebeneinander, als hätten sie es nie anders getan. Und dann kam der Heilige Geist über sie und verwandelte mit einem Mal ihre Herzen. Die Mutter fing an zu weinen und dann weinte auch die Tochter. Die jahrelang aufgespeicherte Bitterkeit löste sich in Tränen auf. Sie bekannten am Kreuz ihre Sünden vor Gott und sprachen einander Vergebung zu. Nachdem sie wieder aufgestanden waren, nahmen sie sich zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder in die Arme. Am nächsten Tag schenkte die Mutter ihrer Tochter ein Auto, weil sie gesagt hat, hey, ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben, ich möchte irgendein Zeichen setzen, dass es jetzt anders ist. Das Leben dieser beiden Menschen hat sich total verändert unter diesem Kreuz. Das ist, wenn dieses Lied, jeder Atemzug am Kreuz, wenn das wirklich ins Herz hineintrifft und uns dort verändert, wenn die Liebe Jesu dort hineintrifft, dann ist die Voraussetzung für Versöhnung geschaffen. Das meint Paulus, wenn er sagt, hey, ihr seid doch beide Kinder Gottes. Wenn ihr Kinder Gottes seid, dann trefft euch unter diesem Kreuz, denn dort ist Versöhnung möglich. Genau diese Lebenshaltung soll eigentlich das Markenzeichen der Gemeinde sein. Paulus schreibt in Vers 5, eure Güte werde allen Menschen bekannt. Das Wort Güte meint eigentlich das Gegenteil von Zank. In der Übersetzung des Alten Testaments in die griechische Sprache wurde dieses Wort benutzt, um zum Ausdruck zu bringen, wenn jemand bereit ist, dem anderen zu vergeben. Also Güte bedeutet hier im Zusammenhang Vergebungsbereitschaft. Paulus sagt, eure Vergebungsbereitschaft in der Gemeinde soll so stark sein, dass die ganze Welt es sieht. Ja, das ist echte Herausforderung. Unsere Art, miteinander umzugehen, könnte eines der hellsten Lichter des Evangeliums in dieser Welt sein. Zweitens, Überwindertypen achten auf eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Standhaftigkeit hängt im Wesentlichen zusammen mit Gemeinschaft mit Jesus Christus und Gemeinschaft miteinander. Deshalb sind diese beiden Dinge so entscheidend. Wie können wir die Gemeinschaft mit Jesus Christus lebendig halten? Ich rede jetzt nicht davon, jeden Tag eine halbe Stunde stille Zeit und sonst 5 Minuten Gebet. Um das geht es nicht. Paulus geht hier auf eine andere Ebene. Das Erste, was er hier sagt, um Gemeinschaft mit Jesus lebendig gehalten zu können, freut euch im Herrn. Und freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Auf den ersten Blick könnte dieser Satz ja zynisch verstanden werden. Und ich kenne auch Christen, die empfinden ihn als Provokation. Allerdings nicht, weil sie ihn so verstehen, wie er hier wirklich gemeint ist, sondern weil sie lesen, freut euch an allem, jederzeit. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Aber das steht da nicht hier. Hier steht, freut euch im Herrn. Wie sollen wir uns an Krankheit oder Schmerz, an Leiden oder Tod, an Verfolgung oder Freiheitsentzug, an Misserfolg oder Konflikten freuen? Das kann es ja definitiv nicht sein. Paulus spricht hier von etwas anderem. Er sagt, freut euch in dem Herrn. Diese Freude entsteht, wenn wir uns ganz auf Jesus Christus ausrichten. Und das ist jetzt auch seine Floskel. Wie kann ich mich ganz auf Jesus Christus ausrichten? Ich glaube, es hat wieder zu tun mit diesem Kreuz. Ich habe mich in meinen Ferien durch ein Buch durchgelesen, es ist schon über 100 Jahre alt, und es geht dort um das Wesen der Agape. Was ist eigentlich das Wesen der Liebe Gottes? Und ich muss sagen, dieses Buch hat eine enorme Freude in mir ausgelöst. Warum? Weil ich ganz neu entdeckt habe oder weil es mir wieder neu in Erinnerung gerufen wurde, Gott liebt mich, obwohl ich das nicht so viel verdient habe. Es gibt nichts in mir, was Gott dazu veranlasst, mich zu lieben. Denn seine Liebe ist absolut spontan und unmotiviert, schreibt der Autor dort. Das hört sich jetzt vielleicht bei uns gerade falsch an. Unmotiviert heißt, es gibt im Gegenstand des Geliebten keinen Grund für die Liebe, sondern die Liebe geht 100% aus von dem, der liebt, nämlich von Gott, weil er Liebe ist. Versteht ihr das? Wenn wir dorthin kommen, dass wir verstehen, egal was in meinem Leben gerade passiert, es kann gerade alles schieflaufen, da gibt es einen Gott, der liebt mich, nicht weil ich die Dinge richtig mache, nicht weil ich besonders begabt bin, nicht weil ich schon ganz viel geistliche Erfolge vorzuweisen habe, sondern da gibt es einen Gott, der liebt mich einfach, weil er sich entschieden hat, mich zu lieben. Wenn wir an diesem Punkt ankommen und dieser Punkt, wo das auf dieser Erde am sichtbarsten und am deutlichsten zum Ausdruck kommt, ist eben dieses Kreuz. Dieses Kreuz, wo Jesus mich liebt mit jedem Atemzug. Wenn wir an diesem Punkt sind, dann wächst in uns eine Freude, die alles andere überstrahlt und beeinflusst. Eine Freude, die mir niemand wegnehmen kann. Auch nicht die schlimmsten Umstände. Paulus geht dann weiter, ganz logisch in diesem Gedanken, und sagt, der Herr ist nahe. Er sagt damit eigentlich, er wartet den Herrn. Und er meint das in doppeldeutigem Sinn. Weil Gott uns liebt, weil er sich selbst für uns hingegeben hat, dürfen wir damit rechnen, dass er nahe ist. Erstens heißt das, er kommt bald wieder. Und zweitens heißt das, er ist jetzt nahe, auch wenn du ihn nicht spürst. Aus dieser Perspektive, dass Jesus wiederkommt und dass er jetzt nahe ist, ändert sich der Blick auf unsere Umstände. Aus dieser Perspektive, dass Jesus zurückkommt und eines Tages jeder Mensch vor seinem Thron stehen wird, bekommt die Macht der Menschen, die dich vielleicht gerade plagen oder unterdrücken, eine ganz, ganz andere Dimension. Der Blick aufs Ziel verändert alles. Der Herr ist nahe bedeutet auch, er ist nahe denen, die entmutigt sind. Er ist nahe denen, die am Boden sind, die zerschlagenen Gemüt sind. Gerade dann, wenn wir es nicht spüren. Das hier ist eine Verheißung. Der Herr ist nahe. Ob du ihn jetzt gerade spürst oder nicht, er ist dir nahe. Du kannst es im Glauben erfassen und dazu ermutigt der Apostel Paulus dich. Das nächste ist auch in der Logik dieses Gedankengangs drin. Verwandelt eure Sorgen in glaubensvolles Gebet. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Oft ist es ja so, dass es nicht einmal die gegenwärtigen Umstände sind, die uns am meisten belasten, sondern die befürchteten Umstände, die noch auf uns zukommen. Oft belasten uns, kurz gesagt, die Sorgen mehr als die realen Probleme. Wie soll das alles weitergehen? Wie soll ich das alles nur schaffen? Wie soll ich alle diese Herausforderungen lösen? Was wird eigentlich als nächstes kommen? Wie wird sich die ganze Situation weiterentwickeln? Das beschäftigt auch zurzeit viele Christen in Bezug auf die gesellschaftlichen Situationen in der Schweiz. Diese und andere Fragen können uns sehr schnell den Frieden rauben. Nicht nur den inneren Frieden, sondern oft auch den äußeren Frieden. Denn wenn wir sorgenvoll handeln und denken, wenn wir getrieben sind von unseren Ängsten, dann kommt meistens nicht so gutes Verhalten heraus. Deshalb brauchen wir eine Strategie, um unsere Sorgen, um mit unseren Sorgen umzugehen. Und da sagt Paulus, die lautet, in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ganz einfach. Paulus sagt, ein zentraler Lösungsansatz für unsere Sorgen ist glaubensvolles Gebet in allen Dingen, in wirklich allen Dingen unseres Lebens. Dann in Gebet und Flehen. In diesem Flehen steckt diese Ohnmacht drin, dieses Wissen, Gott, du bist wirklich der Einzige, der hier noch helfen kann. Manchmal denke ich, dass das Maß an Sorgen, was ich von Christen zurzeit erlebe in dieser Corona-Pandemie, nicht ganz übereinstimmt mit der Anzahl der Personen, die an unseren Lob- und Gebetsabenden hier sind. Denn diese Sorgen sollten uns zusammentreiben ins Flehen vor Gott. Denn ich bin wirklich der Meinung, vieles von dem, was wir erleben, da kann nur Gott eingreifen. Das können wir nicht lösen mit den besten Methoden. Und eigentlich sollten uns die Sorgen zusammentreiben ins Gebet. Deshalb lade ich euch jetzt schon ein, in 10 Tagen ist es wieder soweit. Wir werden hier zusammenkommen. Und zwar letztes Mal echt total ermutigend, wie viele Leute da waren. Ich lade euch ein, zusammenzukommen und all diese Nöte und Sorgen, die durchaus auch berechtigt sind, miteinander vor Gott ins Gebet bringen. Und dabei, sagt Paulus, tut das mit Danksagung. Erinnert euch an all das Gute, was Gott schon getan hat. Ihr seid so reich beschenkt, auch an Erfahrungen mit Gott. Bringt das eine neue Gebet. Unser Gebet soll kein Gejammer vor Gott sein, sondern im Gebet vermischen sich Bitte, Fürbitte und Lobpreis zu einem wirklichen Akkord der Anbetung von Gott. Interessanterweise steht hier nun nicht, und Gott wird postwendend alle eure Bitten sofort erhören, eure Situation komplett verändern und alles wird unmittelbar anders werden. Es wäre schön, wenn es da hier stehen würde. Aber hier steht doch eine extrem starke Verheißung. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in der Gemeinschaft mit Jesus bewahren. Erinnert euch an den Ausgangspunkt dieser Predigt? Genau darum geht es ja jetzt. Es geht darum, wie kann ich ein Überwinder sein? Und der zweite Gedanke, bei dem wir gerade sind, ist, ich kann nur ein Überwinder sein, wenn ich in einer lebendigen Beziehung mit Jesus bin. Und dann, wenn ich hingehe, meine Sorgen im Gebet vor Gott ausspreche, dann wird der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, mein Herz und meine Gedanken, meine Vernunft in der Gemeinschaft mit Jesus Christus bewahren. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, wir sind ja nicht berufen, als Christen ein möglichst komfortables Wellnessleben zu führen. Wir sind in einen Kampf hineingestellt und das werden wir nie ändern. Aber in diesem Kampf, den Frieden Gottes im Herzen zu haben, das ist das Entscheidende. Für Paulus ist das keine graue Theorie. Er hat ausgerechnet dort in dieser Stadt Philippi genau das erlebt. Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas werden geschlagen, misshandelt, in Ketten gelegt und in einen Holzblock eingespannt und ins Gefängnis in Philippi gesteckt, nur weil sie dort das Evangelium von Jesus Christus verkündigt haben. Und dort lesen wir Vers 25 in Apostelgeschichte 16. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und es hörten die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Das bedeutet zuallererst einmal, Paulus und Silas haben offensichtlich, obwohl sie so geistliche Männer waren, doch einige Zeit bis Mitternacht gebraucht, um zu beten und zu loben. Das geht auch uns manchmal so. Ich glaube nicht, dass wir uns an dem aufhalten sollen. Ich glaube, es entscheidend ist, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dorthin zu kommen. Wirklich mit unserer Not zu Gott zu kommen und in die Anbetung hineinzukommen. Und da spielt die Gemeinschaft, das Miteinander zusammenstehen im Gebet eine große Rolle. Doch als dies geschieht, erleben sie eine Befreiung auf wunderbare Art und Weise. Auch in unserem Leben kann das Gebet, und tut es auch oft, zur Veränderung unserer Lebenssituation führen. Das habe ich hunderte Male erlebt und viele von euch auch. Noch öfter habe ich aber erlebt, was Paulus hier sagt im Philipperbrief, dass das Gebet die Gefängnismauern und Fesseln meiner Sorgen und Ängste zerbrochen hat. und mir einen Frieden und eine Freude geschenkt hat, die jede andere Freude übersteigt. Ich bin wirklich seit über 25 Jahren Pastor. Und als Pastor ist man standardmäßig einfach am Gebetsabend. Das gibt einfach gar nichts anderes. Ich muss das gar nicht entscheiden. Das ist mein Vorteil allen anderen Gemeindegliedern gegenüber. Ich weiß, wo mein Ort ist, wo ich hingehöre. Manchmal kostet es trotzdem Überwindung, ins Gebet zu gehen. Und ich habe das so oft in meinem Leben erlebt, dass das Gebet genau das bewirkt. Dass ich mich überwinden muss, dorthin zu gehen und keine Lust habe, weil mir alles über den Kopf wächst. Und ich, auch hier in der Stamme, ich laufe aus dem Lob- und Gebetsabend jedes Mal raus mit einer tiefen inneren Freude, die aus der Begegnung mit Gott herauskommt. Das ist ein Riesenvorrecht, zusammenstehen zu dürfen. Und das hat Paulus erlebt. Es sprengt die Gefängnismauern und die Fesseln unserer Sorgen und Ängste. Drittens, Überwindertypen achten auf ihre Gedanken. Weiter sagt Paulus, liebe Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht, darauf richtet eure Gedanken. Es gibt ein Sprichwort, das lautet, sähe einen Gedanken, und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und ernte einen Charakter. Und sähe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Wir sind uns oft nicht bewusst, welch eine große Rolle unsere Gedanken spielen. Paulus sagt, wir müssen uns sehr, sehr gut überlegen, was da abgeht in unserer Gedankenwelt. Und Acht haben darauf. Acht haben darauf, mit was wir diese Gedanken füttern und in welche Richtung wir diese Gedanken laufen lassen. Das ist, glaube ich, ganz besonders wichtig im Zeitalter der Information. Und deshalb nennt hier Paulus so ein paar Filter, durch die wir unsere Gedanken und die auf uns einströmenden Informationen sieben sollen. Erstens, ist es wahr? Paulus sagt, das Wahrhaftige bedenkt. Ist es wahr? Ist es wahr, was ich da denke? Und ist es wahr, was mir da gerade in meine Gedanken eingetrichtert wird? Zweitens, verdient es überhaupt meine Aufmerksamkeit? Verdient es meinen Respekt, das ist mit diesem zweiten Wort gemeint, ist es ehrbar? Verdient es meine Aufmerksamkeit? Oder kann ich das sofort in den Kübel werfen? Ich habe vor einigen Jahren aus einer deutschen Zeitung so ein Inserat herausgerissen, das habe ich in meinen Sammlungen für Predigtbeispiele. Und das war ein ganzseitiges Inserat für diese Zeitung und da stand drauf, Ihr Kopf ist kein Mülleimer. Deshalb lesen Sie unsere Zeitung natürlich, logisch. Ihr Kopf ist kein Mülleimer. Und ich sage, ja, das trifft mich immer wieder. Dein Kopf ist kein Mülleimer. Überleg dir, was du da reinschüttest und was du dir da reinschütten lässt. Ist es verdient, diese Information überhaupt meinen Respekt? Drittens, fördert es die Gerechtigkeit? Ist es gerecht? Das heißt, führt es dazu, dass Gottes Wille in meinem Leben und in unserer Gemeinde und in dieser Welt umgesetzt wird? Viertens, ist es hinsichtlich der Qualität und der Motive rein? Oder ist da in dem, was mir da gerade angetragen wird, ein unreines Motiv drin? Oft sind das, wenn es um Konflikte geht, und Informationen befeuern Konflikte. Oft ist es Rebellion oder Bitterkeit oder solche Dinge, die da in Informationen eigentlich mitschwingen und wo wir lernen sollen zu entdecken, hey, hier muss ich Acht haben. Das fünfte, gefällt es Gott? Das sechste, ist es lobenswert, so zu denken und zu handeln? Über unser Denken Zu wachen ist unsere Aufgabe. Martin Luther sagte, man kann nicht verhindern, dass einem die Vögel über den Kopf fliegen, aber man kann verhindern, dass sie sich in unseren Haaren Nester bauen. Also wir sind dafür verantwortlich, über unser Denken zu wachen. Unser Denken ist eine wichtige Tür für die guten Gedanken Gottes, sind aber auch ein Einfallstor für zerstörerische Kräfte. Paulus schließt damit den Gedanken, Überwindertypen haben Überwindertypen als Vorbild. Und er ist auch sehr mutig, er stellt sich selbst, nämlich den Philipperchristen, als Vorbild hin. Er kann das machen, er sitzt ja gerade im Gefängnis und er erleidet diese Kämpfe des Glaubens gerade selber durch. Und er sagt den Philippern, hey, schaut, wie ich Jesus nachfolge und wie ich in diesen Kämpfen überwinde und dann folgt mir nach. Wir alle brauchen Überwinder als Vorbilder. Wo finde ich solche Menschen? Ich finde sie in der Bibel, in der Kirchen- und Missionsgeschichte oder auch in der Gegenwart, in meinem direkten Umfeld. Ich hatte das Vorrecht, solche Menschen in meinem Elternhaus zu haben, meine eigenen Eltern, in meinem übergemeindlichen Beziehungsnetz. Wenn du ein Überwinder werden willst, dann suche dir Überwinder als Vorbilder. Wenn wir das alles zusammenfassen, dann bleiben am Ende ein paar Fragen, die ich dir jetzt nicht beantworten kann. Du kannst sie nur persönlich beantworten. Gibt es unversöhnte Beziehungen in deinem Leben? Sie könnten dich deine Standhaftigkeit kosten. Deshalb versöhne dich mit den Menschen, wo du nicht versöhnt bist. Zweitens, bist du ohne Freude und siehst nur noch das Negative? Es könnte sein, dass du den Blick auf die Liebe von Jesus, diese vollkommen unverdiente Liebe, verloren hast. Dann richte deinen Blick auf diesen Jesus, der mit jedem Atemzug am Kreuz dich geliebt hat. Wachsen dir die Sorgen über den Kopf? Dann mach ein Gebet draus. Gerade heute Morgen, gerade hier und jetzt, wir haben wieder unser Gebetsteam hier und sind bereit, gemeinsam mit dir zu beten. Bist du gefangen in negativen und zerstörerischen Gedankenkreisläufen? Dann achte auf deine Gedanken und fange an zu sieben, was gehört dort wirklich rein und was gehört dort nicht rein. Und am Ende die Frage, bist du vielleicht umgeben von viel entmutigenden Faktoren und Menschen? Dann such dir unbedingt Vorbilder des Glaubens. Schließ dich an Menschen, die mit Freude und mit Entschlossenheit Jesus nachfolgen. Such dir vielleicht eine Kleingruppe. Du schaffst das nicht alleine. Wir sind berufen, unseren Kampf zu kämpfen, indem wir zusammenstehen wie diese griechische Phalanx. Such dir Menschen, mit denen du so eine Gruppe bilden kannst und gemeinsam Glauben leben kannst. Amen.